Hör nicht auf, Gottesdienst zu feiern, jetzt auch im Teil der Predigt darf ich vorstellen, Benny Hoffmann zu meiner linken Seite. Benny Hoffmann, ein Mitältester in der Gemeinde hier im CZW. Und Benny, ich spüre so richtig den Staudamm. Den Staudamm so richtig, das Wasser dahinter, das sich angesammelt hat in der Vorbereitung der Predigt. Und ich sage einfach, mach auf, go on. Ja. Und lass raus, was du alles auf dem Herzen hast, Herr Jesus, ich segne den Benny, dass er wirklich den Schieber aufmacht, Herr, dass all das Gute rauskommt, was du ihm gezeigt hast in der Vorbereitung. Herr, und dass es nicht nur das Wasser nicht nur benetzt, sondern dass es ja richtig den Boden durchweicht, sodass Neues Gutes und dass gute Früchte entstehen können. Amen.
Amen. Hans, vielen Dank. Vielen Dank euch Lobpreisteam. Ach, ihr seid schon weg. Das war echt erfrischend heute Morgen für mich. Ich habe es genossen. Ich heile noch ein bisschen, oder? Okay, ich rede weiter. Ich habe schon ein Signal bekommen. Wird gleich ausgeschalten. Ja, was haben wir heute Morgen gemeinsam vor? Was wollen wir uns anschauen? Wir sind schon mittendrin eigentlich in der Gemeinschaft mit Gott, indem wie er uns berührt und bewegt. Zumindest geht es mir so. Und wenn du noch mehr Erfrischung brauchst, als dass du vor dem Thron Gottes mit ihm singen, tanzen und feiern kannst, wie gerade im Lobpreis, dann vielleicht bringe ich heute Morgen noch was für dich mit, was mit in dein Leben hineinspricht. Wir werden am Dienstag den 4. Schulungsabend haben und ich lade euch jetzt schon dazu ein, denn das, was ich heute Morgen mache, ist der erste Teil davon und wir wollen auch am Dienstagabend weitermachen, wie die ersten drei Abende, wir wollen tiefer in die Gemeinschaft Gottes mit hineingehen und wir haben uns angeschaut, die letzten Wochen, das Herz Gottes und was macht es aus unserem Herzen. Und es ist ein ganz, ganz großes und breites Thema und ich bin total erfrischt. Und es wird weitergehen, auch am Dienstagabend, auch dazu herzliche Einladung. Es geht heute und auch am Dienstag um das Thema bewusst zu leben, sich selbst zu führen und auch reflektiert zu leben. Was machen die Dinge, die von außen an mein Leben herankommen? Was macht das Wort Gottes, wenn es mich anspricht? Und was macht das aus meinem Leben? Und was es heißt, reflektiert zu leben, habe ich mal in zwei kurzen Sätzen zusammengefasst. Ich merke was und ich denke, passt so. Und dann mache ich weiter. Und dann gibt es den anderen Fall. Ich denke, oder ich merke, passt nicht so. Und ich mache vielleicht nicht so weiter. Das ist dann schon die zwei Varianten, die es zur Selbstreflexion gibt. Du kannst entweder das eine tun oder das andere. Du kannst nicht merken, da passt was nicht und kannst nicht ändern. Und genauso, wenn du merkst, da passt was, dann wäre es gut, wenn du das auch weitermachst und nicht bloß das eine Mal. Also ist eigentlich ein ganz einfaches Thema. Und auch diese Entscheidung zu treffen, das klingt manchmal so leicht. Und ich habe dazu einen ganz, ganz interessanten Predigttext und auch Vers heute Morgen mitgebracht. Und ihr werdet es wahrscheinlich nicht auf Anhieb zusammenbringen, aber ich bringe euch hoffentlich in der nächsten halben Stunde auf meiner Reise mit gemeinsam ins Ziel. Und zwar Matthäus 19, Vers 30. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Wie kennen wir alle diesen Vers, oder? Die Letzten werden die Ersten sein. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen, diesen Text oder diesen Vers, dass wir den heute Morgen gemeinsam miteinander verstehen. Was bedeutet er denn? Und ich habe für mich zusammengefasst zwei große Themen, die ich immer wieder in meinem Herzen bewege. Gott ist vollkommen gerecht und Gott ist vollkommen gnädig. Diese zwei Dinge zusammenzubringen, ist für mich eine Lebensaufgabe. Immer wieder zu verstehen, dass Gott vollkommen gerecht ist in allem, was er tut. Er ist die Gerechtigkeit. Aber Gott ist auch vollkommen gnädig. Und wir sind so oft so gern vollkommen gerecht. Oder wir haben so oft nur ein vollkommen gnädiges Herz. Und wir können beides nicht außen vor lassen. Und lese den Römerbrief mit diesem Gedanken und er wird dein Herz aufschließen. Aber da sind wir heute Morgen nicht, wir sind in Matthäus. Aber was bedeutet es denn in diesem Vers? Die Letzten werden die Ersten sein. Wenn wir das heute Morgen so jetzt mal in unserem Herz drinnen lassen, diesen Satz, der wird durch die ganze Predigt durchgehen. Bedeutet es denn, dass Gott seine Gerechtigkeit umkehren wird und das Schlechtes gut heißt und das Gute schlecht heißt? Heißt es denn, dass Dinge verdreht werden, dass Dinge umgekehrt werden? Ganz sicher nicht. Und ich möchte euch dazu Römer 1, die Verse 1 und 2 lesen. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir jetzt noch in ihr leben? Dieser Vers darf für uns nicht die Rechtfertigung sein, einfach zu tun und zu lassen, was wir wollen. Zu sagen, ist gar kein Problem, dass es bei mir hier nicht geklappt hat. Ja, Gott wird es hier umdrehen. Einfach so. Wir können Dinge, die richtig sind und die wahr sind, können wir nicht einfach sagen, es wird umgedreht. Oder wenn was ungerecht ist, das wird einfach so zur Gerechtigkeit. Wir können nicht aus diesem Satz herausleiten, dass Dinge einfach umgedreht werden, dass Gottes Gerechtigkeit einfach ein anderes Bild hat auf einmal. Gott wird nicht Schlechtes gut heißen und Gutes schlecht heißen. Manchmal haben wir das Verständnis, wenn wir diesen Satz lesen, ja, es wird alles einfach anders. Ja? Lass ich das Schlechte einfach weiterlaufen. Gott wird's gut machen. Hey, das ist nicht das Bild. Meine zweite Frage, bedeutet es, dass Gott die Gnade umkehrt? Und wer im Glauben hofft, wird nachher am Ende doch nach der Menge und nach der Qualität seiner Leistungen gemessen werden? Nein. Gott dreht auch die Gnade nicht um. Das ist es nicht, was wir hier hören. Wir hören, dass sich etwas verwandelt. Vom Ersten zum Letzten und vom Letzten zum Ersten. Aber darum geht's nicht. Oder, dass der aus ganzer Kraft heraus versucht, gerecht zu werden, dass der am Ende dann doch die Gnade quasi als Bonus zugesprochen bekommt. Nein, ich lese euch mal was Hartes vor. Ihr seid ja heute Morgen da, weil ihr was vertragen könnt, oder? Ja, okay. Galater 5, die Verse 1 bis 4. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft, auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge euch abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus Gnade seid ihr herausgerufen. Wenn du jetzt doch wieder versuchst, durch deine Werke gerecht zu werden, dann bist du auch herausgefordert, immer die Gerechtigkeit zu machen. Und wie viel Fehler braucht es, um das Gesetz zu übertreten? Wie viel Mal musst du zu schnell fahren, damit du einen Strafzettel kriegst? Ja, einmal reicht. Also wenn du glaubst, dass du aus dem gerechten Lebensstil heraus gerecht werden kannst und diesen Weg gehst, dann wirfst du die Gnade weg. Und es soll hier nicht passieren. Es geht nicht darum, das zu verdrehen. Es geht nicht darum, irgendwas umzudrehen, wenn der Erste der Letzte und der Letzte der Erste ist. Es geht nicht darum, dass wir die Gerechtigkeit oder die Gnade Gottes verdrehen. Das wird nicht passieren, denn die stehen und die stehen fest. Gott ist ein vollkommen gerechter Gott und Gott ist ein vollkommen gnädiger Gott. Ich wollte das zu meinem Text an den Anfang stellen, dass wir nicht die falschen Dinge hier verdrehen. Gott ist souverän und er ist der Gleiche. Gestern, heute und auch morgen wird Gott sich nicht verändern. Ich möchte euch jetzt einen ziemlich langen Text vorlesen und da ich ungerne und auch nur schwer lese, lese ich langsam, damit ihr mich alle versteht. Wir beginnen und für jeden für euch, der mitlesen möchte, wir lesen Matthäus 19 und 20 große Teile, 19 ab 16 und 20 auch bis 16, denn in dieser Mitte ist mein Predigtvers von heute eingebettet. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung, das ist das hier. Ja, wenn ihr so eine mal braucht, dann meldet euch bei den Rangern, die haben da noch ein paar im Lager. Da kam ein Mann zu ihm und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten, entgegnet Jesus. Gut ist nur einer, doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortet, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagt Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Aber der junge Mann, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Ich sage euch noch einmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Da erklärte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Ich versichere euch, erwidert Jesus, wenn der Menschensohn kommen wird, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels zu richten. Und jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt große sind, werden dann die geringsten sein und die letzten sind, werden die ersten sein. Daher kommt dieser Vers, den ich heute habe. Und ich lese jetzt gleich weiter. Warum lese ich weiter? Weil an dem Moment dieser Text, ich glaube, kein Mensch geblickt hat, was es jetzt hier heißt, dass Dinge sich verändern werden, dass Dinge anders sein werden. Und Jesus, glaube ich, wusste das ganz besonders gut und jetzt kommt ein Gleichnis, das er dem hinterherstellt, der sagt jetzt denn. Und mit diesem denn leitet er die Erklärung für diesen Satz ein und nachher im Vers 16 mit so schließt er ab. Also hört denn zu, die nächsten 16 Verse, es geht nochmal so lang wie gerade, damit wir gemeinsam verstehen, was hier gemeint ist. Denn mit dem Reich der Himmel, das den Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz kam, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagt er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Als er am späten Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts, fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun der Erste an der Reihe war, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherr. Diese da, die zuletzt gekommen sind, sagten sie, haben eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir, darf ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Das war die Erklärung zu diesem Vers. Und jetzt lasst uns mal reinschauen, was das bedeutet. Für mich war das wahnsinnig spannend. Ich bewegte es seit einer Weile und ich habe mich riesig gefreut, denn welches Thema könnte zum Reflektieren, und wir sind nun mal da heute Morgen dabei, dass wir zu sagen, was heißt es, unser Leben selber zu führen? Was heißt es, uns selber zu reflektieren, unser Leben anzugucken? Welches Thema könnte denn zum Reflektieren größer sein als das eigene Leben? Das ganze Leben. Es gibt manche Themen, die sind leicht zu reflektieren. Ja, ich habe mir den Fuß angehauen. an der Kante, wo ich immer vorbeilaufe. Entweder ich laufe weiter drumherum oder ich mache die Kante weg. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie man Dinge reflektieren kann und dann auch was anders machen kann. Ja. Aber ich habe auch gedacht zum Thema Selbstführung und das Gestalten aus einem Bewusstsein heraus ist ebenso eines der schwersten Themen unseres Lebens. Gell? Zu sagen, hey, wie gestalte ich denn mein Leben? Und ich habe gemerkt, um sich selbst zu reflektieren und sein Leben zu gestalten und zu führen, braucht es nicht nur den Eisernen und den Willen, sondern es braucht vielmehr einen guten Grund. Wir kennen das alle, dass wir sagen, ich will mir für etwas mehr Zeit nehmen. Oftmals am Jahresanfang oder zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr machen wir das und wir merken dann, der eine einen Tag später und der andere 3 Wochen später, es hat nicht geklappt. Ja, schön, wie viele Leute sich im Jahresanfang ins Fitnessstudio anmelden und im Februar schon wieder merken, dass es echt doof ist, dass jetzt da einen Vertrag haben will. Eigentlich funktioniert es nicht. Gell? Oder so ähnlich. Ja, oder ihr macht jetzt das oder jenes, macht ihr jetzt wieder besser, aus eurem eigenen Willen heraus. Aber wisst ihr was viel besser ist, als der Wille, etwas verändern zu wollen? Viel besser ist es, einen guten Grund zu haben. Wenn du dir mehr Zeit nehmen willst, ist es brutal schwer. Hat jemand von euch schon mal sich verliebt oder dann eine Freundin oder einen Freund gehabt? Ja? Wenn ihr einen Grund habt, werdet ihr merken, wie viel Zeit ihr freisetzen könnt. Ja? Ich liebe das. Ich gucke mal so in den Block der jungen Leute hier in der Mitte. Ich weiß, wie viele Herausforderungen im Leben ihr habt, gerade ihr Jungen. Und ich weiß, dass ihr manchmal überlegen müsst, was kann ich noch tun und was kann ich nicht tun? Kann ich mich hier noch investieren? Mein Leiter hat mich herausgefordert, mit Gemeinde zu bauen. Ich sage das ganz bewusst heute Morgen so. Und dann wisst ihr, oh, ich habe mein Abi und da muss ich noch, und oh, da will ich vorankommen im Leben und überall. Und ich liebe diesen einen Spruch, vor allem wenn ihr Single seid, dann sage ich so gern zu euch, hoffentlich findet ihr keinen Freund. Ihr habt gar keine Zeit. Überlegt mal, wenn du in dieser Situation einen Freund findest oder eine Freundin, das wäre katastrophal. Du müsstest ja sagen, geht gar nicht. Ich bin gerade völlig ausgebucht. Ja? Vielleicht schaffe ich eine halbe Stunde in der Woche, aber mehr geht nicht. Ihr werdet Tage und Abende freischaufeln. Ja? Und das sage ich aus ganz, ganz persönlichen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir brauchen einen guten Grund und nicht nur den eisernen Willen. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr den Unterschied? An beider Stelle haben wir vielleicht was gemerkt. Aber ist es der Grund, warum ich mein Leben verändere? Oder nur, weil ich gemerkt habe, es wäre vielleicht nicht schlecht. Hey, überleg dir die Gründe, deine Motivation, wenn du dein Leben reflektierst, was sind die Gründe, die da sind, um dein Leben zu ändern? Und dann wirst du auch dein Leben verändern können. Das gehört für mich zur Selbstführung, zur Selbstreflexion dazu. Nicht nur sagen, es wäre gut, wenn, sondern zu sagen, hey, was ist der Grund, dass ich hier in meinem Leben was ändern möchte oder vielleicht auch was weiterführen möchte? Es geht nicht darum, immer nur was zu verändern. Manchmal merken wir auch, hey, das sind Dinge in meinem Leben, die sind gut. Ja, ich gehe morgens immer eine halbe Stunde spazieren, habe da meine Gebetszeit und meine stille Zeit. Das mache ich nur, weil ich mal einen Bandscheibenvorfall hatte und mein Arzt gesagt hat, ich muss mich mehr bewegen. Habe ich die Zeit eingebaut. Jetzt habe ich gemerkt, eigentlich tut mir das Gebet und die Zeit, die ich dort mit Gott habe, dermaßen gut. Also mache ich es weiter. Ist auch eine Art der Selbstreflexion. Jetzt nicht im negativen, sondern im ganz positiven Sinne. Gott hat mir da ein bisschen einen Schubser gegeben, hat mir was Neues in mein Leben hineingeschenkt. Finde ich sehr gut. Ich möchte aus diesem ganzen Gleichnis mal 3 Punkte hervorheben, an denen wir herausgefordert sind, selber zu reflektieren. Und ich möchte euch das dann auch jeweils mit den einzelnen Sätzen oder mit den einzelnen Bibelstellen zeigen. Das Erste, was für deine Selbstreflexion wichtig ist, schuld sind nicht die anderen. Wenn du dein Leben reflektierst, dann ist die erste, lacht nicht. Es ist leichter. In der Selbstreflexion zu sagen, die anderen sind schuld. Also, jetzt muss ich gucken, dass die sich ändern. Oder ich sag denen mal, dass sie sich ändern sollen. Aber ich kann nicht auf die anderen Arbeiter schauen und auch nicht auf den Herrn des Weinbergs, um in diesem Gleichnis das Unwohlsein wiederzufinden. Hey, der fühlt sich an diesem Abend beschissen, dieser Arbeiter. Und jetzt murrt er gegen den Herrn des Weinbergs. Und er guckt sich seine anderen Mitarbeiter an, die da mitgeschafft haben. Und der eine war nur kurz da und der andere war noch viel kürzer da. Und er hat den ganzen Tag bei der vollen Hitze gebrütet. Und da sagt der Gutsherr zu ihnen, Vers 13, Matthäus 20, 13, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir nicht einen Denar vereinbart? Hatten wir uns nicht geeinigt? Und jetzt überleg dir, an diesem Abend muss der Kerl sich selber reflektieren und jetzt sucht er die Ungerechtigkeit bei den anderen. Die haben viel weniger geschafft und der bezahlt mich auch noch schlechter als die, also im Verhältnis. Er sucht einen Grund für sein Unwohlsein. Ja, er sucht einen Grund für sein Unwohlsein. Aber findet er das in der Schuld der anderen? Nein, es ist gar niemand schuldig an ihm geworden. Das merkt er gar nicht. Aber er sucht die Schuld woanders. Jetzt fühle ich mich unwohl. Jetzt muss aber irgendjemand hier mal kräftig was falsch gemacht haben. Ich war es ja nicht, also war es jemand anders. Hey, ich möchte es einfach als einen Punkt aus diesem Text herausnehmen, dafür mein Leben selber in die Hand zu nehmen, mein Leben selber zu führen. Das heißt nicht ohne den Willen Gottes und Gott außen vor zu lassen. Das heißt es nie, wenn wir über Führung im Leben sprechen. Aber zu sagen, hey, such die Schuld nicht zuerst bei den anderen. Mein zweiter Punkt, lacht jetzt nicht wieder, aber ich habe das halt so gemerkt. Ich habe gemerkt, es geht gar nicht um das Heute, es geht gar nicht um die Situation hier und jetzt, sondern es geht darum, was ist denn morgen? Wie geht's denn weiter? Du kannst manchmal den Tag nicht mehr ändern, wenn er schon hinter dir liegt. Du kannst die Dinge, die nun mal gelaufen sind, die kannst du nicht mehr ändern. Du kannst nicht mehr sagen, jetzt gehe ich aber nochmal zurück an den Tagesanfang und stelle mich auch erst ab mittags in die Schlange, weil ich ja verstanden habe, dass es ausreichen würde. Ja, es geht nicht um das Heute, sondern es geht um das Morgen. Diese da, die zuletzt gekommen sind, sagten sie, sie haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben sie den ganzen Tag wieder Vers 13. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir nicht uns auf einen Denar geeinigt? Hey, jetzt such doch nicht irgendwo in der Vergangenheit. Ja, wir haben nicht heute Morgen gesagt, wenn ich nur mal jemand einstelle zur Mittagszeit, der dann nur halb so viel schafft, dann kriegst du heute abends Doppelte. Hey, das sind alles Sachen aus der Vergangenheit. Du musst dir heute im Hier und Jetzt, wenn du Dinge erkennst in deinem Leben, musst du dir überlegen, was mache ich ab morgen anders. Das heißt nicht, und das sage ich einfach jetzt auch zum Thema Seelsorge, dass du nicht manche Dinge aus der Vergangenheit vielleicht bereinigen, aufarbeiten oder verändern musst noch, aber das heißt, hey, fang erst mal mit dem Hier und Jetzt an. Versteh was und mach's morgen anders. Du kannst nicht bei gestern anfangen, wenn du dein Leben verändern willst. Du musst bei morgen anfangen. Morgen früh wirst du wieder aufstehen und jetzt frag dich, was ist dran in deinem Leben? Reflektiere das Hier und Jetzt, aber es muss dein Morgen verändern. Und ein Punkt, den ich auch noch habe, und den kennen wir alle zu gut, mein dritter. Es geht nicht um Disziplin. Und ich möchte das noch ergänzen, aber es kann zur Disziplin führen. Es ist gut, wenn du eine Disziplin in das Leben führst, aber nicht der Disziplin wegen. Ja, ich sage euch das auch. Diese da, die zuletzt gekommen sind, jetzt kommt mein Vers, sagten sie, haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag geschuftet und die Hitze ertragen. Diese Truppe hier, der zuerst gekommenen, die haben die Disziplin aufgebracht, gell? Und es war nicht nur ein 8-Stunden-Tag, es war eher ein 12-Stunden-Tag, in der Regel von morgens und bezahlt werden mussten Tagelöhner, bevor die Sonne untergeht. Aber hier sprechen wir vielleicht von einer 12-stündigen oder von einer 10-stündigen Arbeit mindestens, vielleicht mit einer Pause dazwischen, ja, die gab's. Aber hey, wir sprechen hier von einer hohen Disziplin, die wir oft aufbringen. Und wenn du den ganzen Tag geschuftet hast, dann sag nicht, jetzt muss es besser werden, weil ich habe ja alles gegeben. Wenn du den ganzen Tag falsch gemacht hast, wird es vielleicht nicht besser danach. Die Disziplin ist kein Garant dafür, dass sich Dinge verändern. Die hohe Disziplin, mit der du etwas machen kannst, ist kein Garant dafür, dass sich morgen was verändert. Wenn du mit einer hohen Disziplin das Falsche machst, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Falsche rauskommen. Mach mit einer hohen Disziplin das Richtige, aber dazu musst du auch wissen, was richtig ist. Okay? Also, ich kann heute Morgen die Schlüssel für dein Leben übrigens nicht offenbaren. Also ich spreche heute Morgen hier zu 300-400 Leuten. Ich kann nicht für jeden Einzelnen jetzt sagen, wo du in deiner Selbstdisziplin oder in deiner Selbstreflexion dich verändern musst. Du musst heute Morgen verstehen, was deine Punkte sind, was du tun musst, aber tun musst du es selber. Ja, also wenn du jetzt heute Morgen drauf wartest, beim Thema Selbstreflexion, dass ich dir hier von der Kanzel aus sage, was in deinem Leben dran ist, das kann ich nicht. Aber du musst es verstehen. Du musst die Schritte machen. Und ich habe euch noch gar nicht erzählt, aber ich komme schon zum Ende. Was ich eigentlich in diesem Text als für mich genialstes entdeckt habe und warum ich heute Morgen zum Thema Selbstreflexion über diesen Text spreche. Und deswegen habe ich auch diesen Vers ausgewählt. Weil jetzt sind wir am Ende. So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Hey, ich höre den Spruch so oft und ich höre ihn zu oft an der falschen Stelle. Meine Kids machen irgendwo Sport und sagen mir dann, ich habe gewonnen und der hat verloren. Und dann heißt es aber, ja, das haben wir schon mal erlebt und da hat der und der gesagt, die Letzten werden die Ersten sein. Blödsinn. Wenn du etwas richtig machst und es funktioniert und du bist nachher der Erste, dann wird es dir nicht geraubt werden. Damit habe ich eingeleitet. Gott wird seine Gerechtigkeit nicht umkehren. Gott wird seine Gnade nicht umkehren. Es werden nicht Dinge weggeschmissen, die richtig und gut sind. Darum geht's hier nicht. Hey, wenn du was gut machst und du bist darin erfolgreich, das wird dir nicht geraubt werden. Das ist nicht Gottes Verständnis von der Letzte wird der Erste sein und der Erste der Letzte. Ja? Aber das Verständnis, das ist in unserer Gesellschaft drin. Das ist das Bild von, die Letzten werden die Ersten sein. Mach etwas gut und mach etwas erfolgreich. Und der, der auf seinem Stuhl saß und nichts gemacht hat, der wird nachher vorne sein. Blödsinn. Darf ich das so sagen? Blödsinn. Weil, und deswegen sind wir hier bei der Selbstreflexion heute, was macht es aus dir, wenn du Gott verstehst? Und darum geht's hier. Gott hat hier in diesem Bild seine Gnade gezeigt. Er sagt, darf ich nicht mit meinem Geld tun, was ich will? Darf ich nicht mit dem gütig sein, wo ich will? Mit dir habe ich was vereinbart. Wenn du das gemacht hast, dann bekommst du deinen Lohn. Und was sagt Jesus, was sagt der Gärtner im Weinberg zu diesen Leuten? Mein Freund, der gegoscht hat, der die Schuld bei anderen sucht, der mit seiner Disziplin nicht weitergekommen ist, der vom Standpunkt aus das Heute und Gestern verändern will, zu dem sagt Gott hier, mein Freund. Warum? Weil er ihn für morgen gewinnen will. Gottes Perspektive geht weiter. Gottes Perspektive geht weiter. Nochmal was zum Tageslohn. Wir haben hier das Gefühl, ja halt mal, will Gott uns denn als Tagelöhner sehen? Gott hat für uns viel mehr als für einen Tagelöhner vorgesehen. Aber deswegen habe ich vorher das Kapitel 19 vorgelesen, wo der Mann kommt und sagt, was muss ich tun? Und er sagt, verkauf alles und folge mir nach. Wenn du das tust, in der Zeit, wo die Leute leben, alles verkaufst, was du hast und alles weggibst, dann bist du ein Tagelöhner. Und deswegen passt das Bild, was in Kapitel 20 kommt danach. Ja? Du musst verstehen, warum spricht Jesus jetzt hier von einem Tagelöhner? Weil er gerade zu dem Jüngling gesagt hat, hey, werd mal zum Tagelöhner, verkauf mal alles und folge mir nach. Und dann sage ich dir, wie es dann in deinem Leben weitergeht. Weil, wenn du nämlich nichts hast und diesen Tag geschuftet hast, vielleicht denkst du dann gleich und sagst, oh, wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt 2 kriegen würde. Ja? Also versetz dich in die Lage in Kapitel 19 und ich gebe euch das mit, lest es gerne nach. Versetzt euch in die Lage von diesem Reichen, der alles verloren hat, der jetzt Tagelöhner ist, an der Seite Jesus, dem er nachfolgt. Und jetzt, was ist deine Sicherheit? Wer ist deine Sicherheit? Gott möchte den Blick auf sich richten. Er möchte sagen, ich bin jetzt für dich da. Ich werde für dich sorgen. Und ich werde so für dich sorgen, dass wenn du auch nur einen kleinen Teil gibst, dann werde ich dir den vollen Lohn geben. Hey, wow, was für ein Bild, oder? Verlass alles und folge mir nach. Und du hast nichts mehr. Aber wenn du nur bereit bist, das zu tun, auch wenn du zur 11. Stunde kommst, ich bin bereit, dir volle zu geben. Die Entscheidung ist die Frage, folgst du mir nach oder folgst du mir nicht nach? Arbeitest du mit mir in meinem Weinberg? Und bitte lass das Arbeiten hier außen vor, es geht nicht um Leistung. Ja? Und dann noch einen weiteren Punkt. Bitte, wenn ihr das lest, dann lest auch weiter die nächsten zwei Kapitel. Denn Jesus spricht hier nicht nur einmal von einem Weinberg, sondern die Gleichnisse der Weinberge häufen sich jetzt. Und dann werdet ihr merken, was Gottes Absichten ist. Weil das nächste Gleichnis nämlich, da sagt er, ich will jetzt sehen, was es aus dir gemacht hat. Ein Mann schickt zwei Söhne in den Weinberg und der eine sagt, ich gehe und arbeite und geht dann doch nicht. Und der andere sagt, ich habe keine Lust und geht dann doch. Wow, das ist ein Bild, okay? Das gebe ich euch als eigene Reflexion mit. Und das dritte Geschichte zum Weinberg ist dann folgender. Der sich in den Dienst des Herrn stellt, dem wird Gott irgendwann einen eigenen Weinberg anvertrauen. Das ist das dritte Bild. Es kommen drei Gleichnisse vom Weinberg hintereinander. Ich habe nur das erste genommen. Aber dann ist Gott bereit, dir einen eigenen Weinberg zu geben. Dann bist du ein Tagelöhner. Es war früher so zu der Zeit, dass die Hälfte des Ertrages wurde dem Besitzer des Weinbergs gegeben, abgegeben und die andere Hälfte war für dich. Wow, jetzt bist du auf einmal ein gemachter Mann, wenn du mit Gott unterwegs bist. Gott will nicht, dass wir die Tagelöhner bleiben, aber er will zuerst unsere Motivation kennen. Er will zuerst wissen, was treibt uns an. Und so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Und jetzt sage ich euch, was ich in diesem Vers verstanden habe. Es geht um morgen früh. Es geht um morgen früh. Morgen früh, was glaubt ihr, wann der Erste auf dem Markt stehen wird? Der heute Erster war, der 12 Stunden geschafft hat. Wann steht er morgen früh auf dem Markt? Wieder morgens um 6? Was glaubt ihr, wann der Erste, der als Letztes da war, wann der morgen früh auf dem Markt steht? Als Erster. Und so wird es kommen, steht hier. So wird es kommen, und ich frage mal morgen früh, dass der Erste der Letzte sein wird, weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hat, weil er keinen Bock hat, den ganzen Tag zu schuften, um doch nur gleich viel zu kriegen. Und der Letzte, zu dem, wo der Herr so gütig war, der verstanden hat, für diesen Herrn möchte ich arbeiten, der wird morgen früh der Erste sein. Und so wird es kommen, dass der Letzte der Erste ist, weil er was verstanden hat. Und der Erste, der Letzte ist, weil er nur enttäuscht ist über etwas, was gar nicht Sache ist. Hey, merkt ihr, was dieses Gleichnis sagt? Das sagt nicht, Gott verdreht irgendwas, sondern Gott redet zu deinem und meinem Herzen. Und Gott sagt, wenn ich zu deinem Herzen rede, dann wird das darüber entscheiden, wer du morgen früh bist. Und ich glaube, Gott hat verstanden, dass wir so oft dann enttäuscht sind. Und dann komme ich morgen auch nur zur 10. Stunde. Weil wisst ihr, wann der Herr des Weinbergs, Weinberg Erntearbeiter braucht, die Tagelöhner? Braucht er die das ganze Jahr über oder braucht er die zur Ernte, Volker? Ja? Wann brauchst du die Leute am meisten? Wann kannst du auf die Tagelöhner gar nicht verzichten? Wenn du in der Ernte bist. Du kannst hier sagen, ganz easy, der braucht morgen wieder uns alle. Ich stelle mich mittags hin, ja, wenn die anderen schon einen halben Tag geschuftet haben. Gott will wissen, wie du morgen zu ihm stehst. Amen. Ich bitte euch mal aufzustehen.